Archie Brown, der Mythos vom starken Führer. Politische Führung im 20. und 21. Jahrhundert. Wenn du dich entscheiden müsstest, ob du lieber in einer Demokratie oder einem totalitären Staat leben wolltest, würdest du dich doch mit Sicherheit für die Freiheit einer Demokratie entscheiden, oder? So geht es doch im Grunde den meisten von uns. Und doch gibt es erstaunlich viele Menschen, die sich wünschen, ein starker Führer würde die Geschicke des Staates mit eiserner Hand zum Wohle aller lenken. Wie ist dieser Widerspruch möglich? Woher kommt die Vorstellung, Härte und Stärke seien gut für das Gemeinwohl? Diese Blinks zeigen, warum diese Vorstellung erstens falsch ist und zweitens durch die Medien bedient wird. Egal wie viele Helfer, Assistenten und Berater an einer politischen Entscheidung beteiligt waren, am Ende stehen immer nur die Mächtigen am Mikro. Das verengt die Wahrnehmung gefährlich auf einige wenige Köpfe. Diese Blinks analysieren, welche Gefahren das birgt. Sie erinnern daran, warum die Gewaltenteilung und die Beschränkung von Macht zu den wichtigsten demokratischen Errungenschaften gehören. Blink Nummer 1. Viele Menschen haben eine falsche Vorstellung von politischer Führungsstärke. Wir alle wissen, dass die öffentliche Wahrnehmung selbst in demokratischen Ländern auf subtile und komplexe Weise beeinflusst wird. Wir ahnen, dass uns ein zuweilen undurchdringliches Geflecht aus Informationsquellen zugunsten bestimmter Politiker und Parteien manipuliert. Doch nur die wenigsten sind sich bewusst, dass wir dabei auch bestimmte Vorstellungen von Führungsstärke übernehmen. Die mediale Berichterstattung setzt die Erfolge und Kompetenzen politischer Parteien nahezu ausschließlich mit deren Führungspersonen in Verbindung. Die unzähligen Helfer, Assistenten und Referenten werden da schon aus rein praktischen Gründen nicht erwähnt. Das Problem dabei ist, dass so der Eindruck entsteht, die Parteien seien an der Spitze mächtiger als in der Summe all ihrer Teile. Wenn eine einzelne Person das gesamte Lob für die Leistungen einer demokratischen Regierung einstreicht, geht unter, wie viele Menschen wirklich daran beteiligt sind. Dann kann der Eindruck entstehen, das Wohl des Landes liege allein in den Händen eines starken Führers. Glaubt ein Führer selbst auch an diesen Mythos, entsteht zusätzlich eine selbstverstärkende Wirkung. Die Überzeugung von der eigenen Sonderstellung macht ihn nur noch glaubwürdiger und überzeugender für die Wähler. Tony Blair zum Beispiel schreibt in seiner Autobiografie rundheraus, er und nicht die Labour Party habe 3 Parlamentswahlen gewonnen. Sein unerschütterlicher Glaube an seine eigene Allmacht war so ansteckend, dass die Menschen ihre Hoffnung bereitwillig auf ihn setzten. Die Öffentlichkeit neigt dazu, das Wohlbefinden ihres Landes mit der politischen Stärke einer Führungsfigur zu verknüpfen. Das eindimensionale Bild von der Stärke und Schwäche wird besonders gern im Wahlkampf bemüht, um politische Kontrahenten zu schwächen. Die plumpe Anspielung an die Mehr vom Überleben des Stärkeren ist oft erschreckend effektiv. Dabei ist sie gleich in mehrererlei Hinsicht falsch. Es mag stimmen, dass man im Haifischbecken des Politbetriebs wirklich nur überlebt, wenn man sich im entscheidenden Moment verteidigen kann. Abgesehen davon meint Darwins Survival of the Fittest aber nicht, dass man testosterongeladen in lauter gefährliche Situationen hineinrennen sollte, die mit ein bisschen Zurückhaltung und Besonnenheit gar nicht erst entstehen würden. Je mehr die Öffentlichkeit die Vorstellung von der absoluten Macht ihrer politischen Führer verinnerlicht, desto mächtiger können sich diese gebären. Und das kann irgendwann zum Totalitarismus führen, was eigentlich keiner möchte. Aber welche Eigenschaften sollte eine politische Führungsfigur denn haben? Blink Nummer 2. Es braucht mehr als eine starke Persönlichkeit, um ein Land zu führen. Wer erfolgreich führen will, muss eine ganze Reihe wichtiger Charaktereigenschaften mitbringen. Die Bescheidenheit gehört aber zweifellos zu den wichtigsten. Ein bescheidener Politiker weiß, wie wichtig es ist, den Rat von Kollegen zu beherzigen oder mit anderen Staatsoberhäuptern zu verhandeln. Eine demokratische Partei besteht im Idealfall aus vielen Mitgliedern, deren Aufgabe es ist, jeweils so viel wie möglich über einen bestimmten Bereich des öffentlichen Lebens zu wissen. Das ist der Inbegriff von Spezialisierung und Aufgabenteilung. Es wäre daher unangemessen, wenn sich ein einzelnes Staatsoberhaupt auf einem bestimmten Fachgebiet für kompetenter halten würde als der zuständige Minister und dessen Referat. Das verblendete Unvermögen, sich in fachlichen Fragen an bewanderte Experten zu halten, führt zu unfundierten Entscheidungen und potenziell katastrophalen Fehlern. Margaret Thatcher war diesbezüglich ein absoluter Sonderfall. Sie war in vielerlei Hinsicht eine starke Führerin im klassischen, stereotypen Sinne, hatte aber auch mehrere für Menschen in derartigen Machtpositionen eher untypische Eigenschaften. So setzte sie zum Beispiel ihren berühmten eisernen Willen tatsächlich mit eiserner Sturheit durch, aber nie ohne sich vorher so ausführlich wie möglich über die vertrauenswürdigsten Quellen zu informieren. Macht kann dazu verleiten, die Bedeutung eines offenen und ehrlichen Austauschs zu verkennen. Das führt zu einer verhängnisvollen Dynamik. Je stärker und mächtiger eine Führungsperson wird, desto mehr neigen die Menschen in ihrer Entourage dazu, berechtigte Kritik aus Ehrfurcht und Eigensinn zurückzuhalten. Die bedingungslose Zustimmung dieser Ja-Sager bildet dann irgendwann nicht mehr ab, wie es wirklich um die Gemütslage in der Partei oder der Öffentlichkeit bestellt ist. Wenn es dann auch noch einen vergleichsweise mächtigen Gegenspieler innerhalb der Partei gibt, kann dieser die Schwäche nutzen, um die Macht des Führers zu untergraben. Tony Blair zum Beispiel rieb sich mächtig daran auf, dass sein Parteikollege Gordon Brown partout nicht vor ihm kuschte. Dadurch verbaute er sich selbst den Zugang zu Browns ökonomischer Expertise und der Möglichkeit, kompetente wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen. Blairs Platzhirschgebärden stärkten letzten Endes nur die Position seines Kontrahenten. Am Ende reichte er selbst seinen Rücktritt ein. Blink Nummer 3. Einige der erfolgreichsten politischen Führer pflegten einen demokratischen und kollegialen Stil. In der medialen Berichterstattung wird selten deutlich, dass einige der wichtigsten gesellschaftlichen Errungenschaften das Werk von Regierungen waren, deren führende Figuren einen demokratischen und kollegialen Führungsstil pflegten. Ein kollegialer Führungsstil beruht auf der Fähigkeit, die Kritik und Hilfe von Kollegen anzunehmen und konstruktiv, wertschätzend und integer mit niedriger gestellten Mitarbeitern umzugehen. Die Verdienste der britischen Labour-Nachkriegsregierung unter Clement Attlee 1945 bis 1951 zum Beispiel waren weniger der Einzelleistung des Premiers als der kollektiven Führung seines gesamten Kabinetts zu verdanken. Der unter Attlee eingeführte National Health Service, NHS, gilt mit seiner kostenlosen medizinischen Versorgung bis heute als populäres Herzstück des britischen Gesundheitssystems. Attlees regierungspolitischer Kunstgriff bestand darin, sein Kabinett sowohl mit hochdekorierten und gestandenen Politikern als auch mit deutlich weniger erfahrenen Volksvertretern zu besetzen. So spornte er sie dazu an, über sich hinauszuwachsen, während er selbst mit Ruhe und Respekt zwischen den Egos der Minister vermittelte. Interessanterweise erfordert die kompetente Führung mehrerer mächtiger Politiker eine Art von Stärke, die bei den sogenannten starken Führern selten zu finden ist. Ein weiteres Beispiel für einen kollegialen Führer war Lyndon Johnson, der der afroamerikanischen US-Bevölkerung mit dem Civil Rights Act von 1964 das Wahlrecht gab und damit einen wichtigen Schritt im Kampf gegen Rassismus in den USA tat. Sein Verständnis von politischer Führung basierte darauf, die Senatoren und Repräsentanten in langen Gesprächen von seinen Anliegen zu überzeugen. Er begegnete ihnen auf Augenhöhe, statt selbstgerecht vom hohen Thron des Oval Office aus zu kommandieren. Dieses respektvolle Miteinander ebnete auch den Weg für die wichtige Einführung der staatlichen Versicherungen Medicare und Medicaid. Sie ließen ihn als großen Präsidenten und erfolgreichen Führer in die Geschichte eingehen, all den Lasten des unpopulären Vietnamkriegs zum Trotz. Der kollegiale Führungsstil ist oft sicher auch deshalb so erfolgreich, weil er dem Grundgedanken demokratischer Zusammenarbeit gerecht wird. Der Idee, dass Menschen mit unterschiedlicher Expertise und verschiedenen Meinungen respektvoll miteinander reden und arbeiten, um im Sinne des Gemeinwohls das Beste aus jeder Situation zu machen. Blink Nummer 4. Selbst die eigenwilligsten Führer werden in einer Demokratie durch Regeln in ihrer Macht beschränkt. Regierungsoberhäupter setzen ihre Unterschriften gerne schwungvoll und medienwirksam unter Beschlüsse. Da vergisst man manchmal, dass sie in einer Demokratie etliche Hürden überwinden müssen, bevor sie größere Änderungen bewirken können. Und das ist auch gut so. In einer funktionierenden Demokratie gibt es diverse Einschränkungen, die verhindern sollen, dass der Führer einer Mehrheitsregierung nach Belieben über die Köpfe der oppositionellen Minderheit hinweg entscheidet. Immerhin vertritt diese Minderheit noch immer den Willen großer Teile der Bevölkerung. So müssen die Staatsoberhäupter der meisten demokratischen Länder ihre Änderungsvorschläge erst in der jeweiligen Instanz der Volksvertretung vorlegen. Egal ob House of Commons, US-Kongress oder Bundestag, In den nationalen Parlamenten stimmen alle gewählten Parteien gemeinsam darüber ab, ob der Willen eines Regierungschefs geschieht. Genau darin liegt die Kraft der Demokratie. Selbst Mehrheitsführer müssen mit Parteien verschiedenster Couleur zusammenarbeiten und all ihre Überzeugungskraft aufbringen, um wirklich etwas zu bewirken. Koalitionsregierungen gelten oft als weniger stabil oder zielgerichtet als Mehrheitsregierungen. Dabei sind im Grunde alle demokratischen Regierungen Koalitionen. Und je eher alle Parteien und Mitglieder dieses Prinzip verinnerlichen und als eine Stärke des politischen Systems erkennen, können sie einen gemeinsamen Kurs entwickeln. Selbst der US-Präsident, der gerne zum mächtigsten Menschen der Welt stilisiert wird, ist durch ein komplexes und dezentralisiertes System in seiner Regierungsgewalt beschränkt. Es gibt vom Mitarbeiterstab des Weißen Hauses und den Ministerien über den Kongress und den Supreme Court bis hin zu den 50 Mitgliedstaaten zahlreiche Instanzen, die allesamt einen Teil der Macht in den USA tragen. Es mag stimmen, dass der US-Präsident mit seinem Vetorecht vorübergehend Kongressbeschlüsse und missliebige politische Prozesse stoppen kann. Das Veto spielt im politischen System der USA tatsächlich eine größere Rolle als in den meisten anderen Demokratien, und die Vereinigten Staaten wurden in diesem Zusammenhang schon häufiger als Vetokratie verspottet. Grundlegend gilt für den US-Präsidenten aber dasselbe wie für die meisten anderen demokratischen Regierungschefs. Dank der Gewaltenteilung können sie keine tiefgreifenden Veränderungen im Alleingang beschließen. Blink Nummer 5. In der Außenpolitik sind der Einfluss und die Verantwortung demokratischer Führer besonders groß. Es gibt allerdings Extremsituationen, in denen die demokratischen Kontrollmechanismen der Macht nur allzu schnell ausgehebelt werden. Das gilt insbesondere für bewaffnete Konflikte. Kriege zeigen eindringlich, dass Führer in außenpolitischen Belangen besonders große Verantwortung tragen. Gerade testosterongeladene Führer, die zu Hause an den demokratischen Grenzen ihrer Autorität verzweifeln, nutzen die internationale Bühne gern für wütende Machtdemonstrationen. Das kann allerdings zu verheerenden Kollateralschäden führen. Der Irakkrieg von 2003 ist ein ernüchterndes Beispiel für eine folgenschwere politische Fehlentscheidung, die von wenigen wütenden Männern getroffen wurde. Tony Blair brüstet sich in seinen Memoiren mehrfach damit, den britischen Kriegsbeitritt eigenmächtig beschlossen zu haben, weil er als Premierminister dazu in der Lage war. Das veranschaulicht, dass die klassisch starken Führer oft das größte außenpolitische Chaos anrichten, weil sie die Führung in den entscheidenden Momenten nicht denen überlassen, die es besser wissen. Dabei spielt ihnen auch der technologische Wandel in die Hände. Im hektischen Takt der modernen Medien fühlen sich führende Politiker immer häufiger unter Druck, in kürzester Zeit auf neue Ereignisse zu reagieren. Das gilt häufig für Situationen, die das Wohlbefinden oder Empfinden vieler Menschen betreffen. Durch die modernen Kommunikationsmittel können Staatsoberhäupter heute außerdem zu jeder Tageszeit innerhalb von Sekunden direkt miteinander in Kontakt treten. Das verleitet dazu, Impulsen kurzschlussartig zu folgen, statt Probleme zuvor besonnen mit Experten zu besprechen. Der schnelle Puls der Transport- und Kommunikationswege gibt Spitzenpolitikern die Macht, zu selektieren, wen sie bei wichtigen Gesprächen dabei haben. Besonders ältere Kollegen und Berater können längst nicht immer Schritt halten. Das ist bedenklich, vor allem wenn es um außenpolitische Entscheidungen geht. Die fehlende Bandbreite an kritischen Meinungen kann im Extremfall zu unnötigen Kriegen führen, die die betroffenen Länder nachhaltig destabilisieren. Blink Nummer 6. Selbst charismatische Führer haben nur unter bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen Erfolg. Wir haben bereits gesehen, dass wir die wahre Macht politischer Führungsfiguren häufig überschätzen. Viele Menschen glauben, der Erfolg eines Führers hänge untrennbar mit seiner Ausstrahlung zusammen. So einfach ist das aber nicht. Selbst bei charismatischen Führern sind es letztlich Faktoren wie Krieg, Frieden, Armut oder schlichtweg die politischen Gewohnheiten der Bevölkerung, die über Aufstieg und Abstieg entscheiden. Hitler zum Beispiel war ein durchaus überzeugender Redner und Rhetoriker. Seine feurigen Brandreden hätten aber vermutlich weitaus weniger Menschen erreicht, wenn sich Land und Volk nicht seit dem Ersten Weltkrieg in einem derart geschwächten Zustand befunden hätten. Je verzweifelter die Menschen sind, desto mehr klammern sie sich an die Versprechungen eines einzelnen charismatischen Führers. Welche Art von Führungsstil bei einer Bevölkerung ankommt, hängt auch damit zusammen, welche Art von politischer Führung sie gewohnt ist. Das zeigt die Erfahrung mit vielen vormals autoritär regierten Ländern. Eine Studie hat gezeigt, dass in 8 der ehemaligen Ostblockstaaten über ein Drittel der Befragten glaubte, ein einzelner starker Führer könne die Probleme ihres Landes am besten in den Griff bekommen. Selbst wenn das die demokratische Grundordnung teilweise oder gar vollkommen untergraben würde. Ähnliches gilt für Länder, deren Bevölkerung keine guten Erfahrungen mit der Demokratie gemacht haben, zum Beispiel, weil sich ihre Regierungen zwar demokratische Werte auf die Fahne schrieben, die Rechtsstaatlichkeit am Ende aber mit Füßen traten. Auch dann heften die Menschen ihre Hoffnung auf Veränderung gerne an einen starken Führer. Basierend auf der Geschichte ihres Landes haben sie schlichtweg keinen Grund zur Annahme, die Demokratie könnte diese Veränderung bringen. Auch Staaten, in denen bereits seit längerer Zeit ein stabiles demokratisches System existiert, unterliegen Veränderungen. Die Bevölkerungen solcher Länder scheinen sich nach einer gewissen Zeit der politischen Konstanz von Natur aus nach einem Paradigmenwechsel zu sehnen. Der Erfolg von Politikern wie Obama, Kennedy und Willy Brandt wird meist mit ihrem Charisma assoziiert. Jeder von ihnen war allerdings auch die Speerspitze einer Opposition gegen ein Establishment, das entweder schon lange an der Macht war oder sich zuletzt unverzeihliche Fehltritte leistete. Man könnte auch sagen, dass turbulente und krisengebeutelte Zeiten oft den Aufstieg außergewöhnlicher Führer begünstigen. Sowohl im Guten wie im Schlechten. Das waren die Blinks zu Der Mythos vom starken Führer von Archie Brown. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass das traditionelle Bild des starken politischen Führers auf dem männerdominierten Stereotyp des körperlich und charakterlich starken Mannes basiert, der das Heft zum Wohle aller allein in seine eiserne Hand nimmt. Diese Art von Führungsstärke hat allerdings wenig mit Gerechtigkeit und Fortschritt zu tun. Viele der größten politischen Führer waren kollegiale und rücksichtsvolle Mediatoren, die Verantwortung abgeben und Kritik annehmen konnten. Demokratie braucht keine cholerischen Machos, die impulsiv schießen, sondern bescheidene und reflektierte Diplomaten. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff vom Mythos des starken Führers und teile deine Gedanken mit uns.